Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog It Right Podcast in Folge 102. Hier ist wieder Uli, der Host vom Dog It Right Podcast. Und heute geht es um das Thema Leben und Training mit Junghunden bzw. Hunden, die gerade in der Pubertät stecken. Und dazu habe ich mir eine Person eingeladen, an die ich irgendwie denke, wenn ich an dieses Thema denke. Weiß gar nicht so genau warum, aber ich glaube, ihr liegt das Thema sehr am Herzen. Und deswegen freue ich mich, dass Heike Benzing wieder hier ist. Heike kennt ihr vielleicht schon.
Hallo, liebe Uli.
Hallo, aus Folge 93, da war sie schon mal da, denn Heike ist Gründerin von der Hundeschule Four Steps for Dogs. Sie ist Tierpsychologin, Hundetrainerin, Dozentin bei der ATN AG. Sie gibt Seminare in Deutschland und in der Schweiz. Sie veranstaltet auch Seminare. Sie hat ein eigenes Seminarzentrum, falls ihr euch da mal weiterbilden wollt. Sie ist auch gleichzeitig Hundephysiotherapeutin und in Ausbildung zur Osteopathin für Hunde. Oder ist sie schon abgeschlossen?
Naja, die Ausbildung ist durch, die Prüfung fehlt noch. Das Wissen ist da, das Zertifikat fehlt.
Sie ist fast Osteopathin für Hunde und sie ist auch staatlich anerkannte Sport- und Gymnastiklehrerin. Das heißt, sie ist auch in der Erwachsenenbildung bewandert und deswegen freue ich mich, dass du da bist, Heike.
Ja, vielen lieben Dank für die zweite Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr gut. Cool. Und dann starten wir gleich mal mit der wichtigsten Frage, denn es geht ja um Hunde in der Pubertät, um Junghunde. Was bedeutet denn Pubertät in Jugendentwicklung? Von wann bis wann geht das? Für wen ist jetzt diese Folge geeignet? Wer findet hier was, Heike?
Also geeignet ist die Folge für alle, die jetzt schon mal einen Welpen im Haus haben oder auch vorhaben, sich einen Welpen oder einen Junghund, ich sag mal so Pi mal Daumen, unter 3 Jahren in die Familie zu holen. Die Pubertät, das ist so umgangssprachlich, wir sagen ganz oft, naja, diese Pubertiere oder er pubertiert gerade halt. Und die Pubertät ist aber eigentlich erstmal nur das Zeitfenster, bis die Geschlechtsreife erreicht ist. Und dann hängt oder kommt die Adoleszenz fließend dran. Die Adoleszenz bedeutet, das ist das Heranwachsen von uns Säugetieren. Das bedeutet, bis wir wirklich auch die geistige Reife erreicht haben. Und das kann halt auch noch mal ein bisschen dauern. Da tun mir immer die Hundehalter etwas leid, wenn sie denken, ja, wir sind jetzt in der Pubertät angekommen. Und wenn dann die Frage kommt, naja, was denkst du denn, wie lange dauert denn das? Wann sind wir denn da durch? Und ich ihnen dann sagen muss, bei einer Größe eines Hundes von, sagen wir mal, 25, 30 Kilo, naja, warte mal noch so vielleicht 2,5, 3 Jahre. Ja. Manche vielleicht auch 4 Jahre. Also da sind die Illusionen schon erstmal ein wenig am Schwinden.
Definitiv, ja. Das heißt, wir werden hier, wenn wir jetzt hier sprechen, das natürlich auch unterscheiden. Ne? Wenn wir von Pubertät sprechen, dann wird Heike Pubertät sagen, wenn wir diese Adoleszenz meinen, die danach anfängt und die eigentlich interessanter ist, in Anführungszeichen, weil sie mehr Probleme meistens schafft, die noch komplett normal sind, aber halt oft dann Schwierigkeiten auch mal im Alltag machen können, auch für den Hund und für den Menschen, dann werden wir das Adoleszenz nennen, nur damit ihr das natürlich wisst, weil das sind die korrekten Begriffe. Und wenn ihr jetzt natürlich dran denkt, warum dauert das alles so lange, denkt mal daran, wie lange das bei euch vielleicht gedauert hat, als ihr in die Pubertät kamt und dann auch in die Adoleszenz. Mhm. Das dauert ja auch bei erwachsenen Menschen, das endet nicht am 18. Lebensjahr, sondern das braucht auch noch ein paar Jahre länger und ist auch ein bisschen verschieden. Und deswegen seid froh, dass es bei Hunden nur vielleicht 2, 3 Jahre sind.
Das ist halt auch immer mein Argument. Seid dankbar. Wir sind schneller, also die Hunde sind schneller durch als wir Menschen.
Ich freue mich da auch schon drauf. Aber das bringt ja auch viele Chancen und ist auch eine ganz normale Entwicklung.
Ja.
Woran erkenne ich denn bei meinem Hund, dass jetzt zum Beispiel die Pubertät startet und dass die Adoleszenz startet? Also wenn jetzt hier Menschen mit Welpen zuhören oder wo der Welpe vielleicht auch schon Junghund ist, woran erkenne ich denn, dass das jetzt losgeht?
Ja, also es sind jegliche Entwicklungsstufen sind natürlich fließende Prozesse. Also dass wir jetzt nicht sagen können, okay, jetzt exakt mit der 16. Lebenswoche hast du keinen Welpen mehr, sondern pubertierenden Junghund. Man geht so grob davon aus, um die Zeit des Zahnwechsels, beziehungsweise den Abschluss auch des Zahnwechsels. Und da ist auch die Zahl wieder mit 16 Wochen genannt. Nur finde ich es ganz hilfreich, wenn wir uns an Zahlen vielleicht orientieren, aber die halt nicht in Stein meißeln. Ist genau das Gleiche wie bei uns Menschen auch. Wir haben einfach unterschiedliche Entwicklungen. Ne? Es gibt zum Beispiel zweijährige Rüden, die zur Zucht eingesetzt werden sollen, die aber von Tuten und Blasen noch gar keine Ahnung haben und gar nicht wissen, was sie mit einer läufigen Hündin anfangen sollen. Dann gibt es vielleicht einen einjährigen Terrier, der sofort sagt, ich weiß, um was es geht. Ja. Also da ruhig auch wieder individuell letztendlich aufs Tier gucken. Also der Zahnwechsel ist zum Beispiel einer jetzt so ein Faktor, wo man sagt, okay, das Welpendasein schwindet so allmählich. Sie fangen auf einmal an, anders zu riechen. Es ist dieser Welpengeruch, den Hundeeltern total gerne mögen, ja auch, der schwindet. Sie fangen an, mehr nach Hund zu riechen. Das Fell kann sich verändern. Es ist nicht mehr so plüschig explodiert. Es kommt das erwachsene Fell langsam zum Vorschein. Und ganz gravierend ist natürlich auch, dass sich das Verhalten verändert. Ich höre zum Beispiel auch von Kunden dann immer wieder die Frage, naja, mein Rüde hebt jetzt das Bein, ist er jetzt schon erwachsen oder ist er jetzt schon pubertär? Das fand ich total spannend bei unserem eigenen Rüden damals. Unser Levin hat mit 9 Wochen schon das Bein gehoben. Und wo ich auch zuerst dachte, okay, der hat sich vielleicht angestrullert oder es war ein Grashalm, das gekitzelt hat. Aber nee, er hat das sehr zuverlässig gezeigt und schon Markierverhalten mit 9 Wochen praktiziert. Aber er war noch lange nicht in der Pubertät. Mit 9 Wochen war er definitiv noch ein Welpe. Also auch da wieder individuell einfach drauf gucken und im Bestfall auch keine Pauschalaussagen hören und glauben, sagen wir es mal so.
Und wann startet dann die Adoleszenz? Also wann ist die Pubertät so durch und der Rest folgt?
Ja, also bei der Pubertät sagt man wirklich, wenn die Geschlechtsreife erreicht ist. Also wenn das Säugetier zeugungsfähig ist. Säugefähig ist auch, ja. Und dann geht es nahtlos über in die Adoleszenz und die Pubertät ist eigentlich abgeschlossen. Und ich finde das auch ganz wichtig, wenn wir da wirklich von der vom Wording her, von der Begrifflichkeit wirklich sagen, lasst es uns trennen. Weil der Mensch halt ganz schnell dazu tendiert, wie ich es in der Einleitung schon sagte, er pubertiert halt. Das geht vorbei. Aber da ist es eher so, dass wir uns nicht zurücklehnen sollten und sagen, naja, okay, kommt das Augen zu und durch, das geht vorüber. Weil da kann sich ganz, ganz viel an unerwünschtem Verhalten in dieser Zeit auch etablieren, wenn wir uns nur zurücklehnen und sagen, das geht vorbei. Ne? Und bei der Pubertät ist es halt auch so, wie letztendlich bei uns Menschen auch. Eine 12-Jährige kann durchaus Kinder empfangen und austragen. Aber da fehlt halt die geistige Reife, um die Kinder dann auch großzuziehen.
Zumindest fehlt es wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, ich denke, dass das auch 12-Jährige könnten manchmal. Aber da hängen ja noch viel, viel mehr Sachen dran als nur geistige Reife. Ja. Und was ich schwierig finde, ist halt diese Idee, mein Hund ist jetzt erwachsen. Ne, zum Beispiel, der hebt jetzt das Bein, fertig. Der sieht jetzt so groß aus, so erwachsen aus, das Fell hat sich verändert, der riecht jetzt anders. Ich finde das auch witzig, ne? Wenn als Jugendliche fangen dann ja auch zu stinken. Ne? Also
ja.
Dann, also überhaupt auch, ne, dann produziert erstmal auch der Körper so Talg und sowas, also auch so fettige Haare. Mhm. Also unser Kind hat nie fettige Haare, außer im Sommer, wenn da so ganz viel Sonnencreme und so drankommt. Aber da passiert ja sonst gar nichts. So, weil der Körper das einfach so noch gar nicht so macht. Und das ist halt irgendwie total spannend. Aber ich finde es schwierig, dann diese Idee, der Hund ist jetzt groß, ne, der ist jetzt ausgewachsen, der könnte sie jetzt fortpflanzen, der ist jetzt fertig. Und dann kommen natürlich auch bestimmte Erwartungen da rein, die ich an den Hund habe.
Mhm. Absolut.
Und vielleicht auch so ein anderes Potenzial, ne, der hat mehr Kraft und so weiter, ja.
Und wenn wir uns auch vorstellen, wie viel Masse ja in so kurzer Zeit auf den Hund einwirkt, also während dem Wachstum. Und dass man dann auf einmal den Welpen halt nicht mehr sieht in einem 1,5-jährigen Berner Sennen. Da ist die Hülle einfach schon zu groß und es verändert die Wahrnehmung von uns Menschen, weil wir dann halt doch wie immer wieder mal vergessen, hey, aber das Hirn in diesem Riesenkopf, das ist halt lange noch nicht so weit.
Definitiv nicht. Und da gab es eine Frage bei Instagram. Die passt da vielleicht jetzt auch gerade ganz gut. Das war die Frage, der Hund hat das erste Lebensjahr im Shelter verbracht, also in einem Tierheim im Ausland. Und da gab es jetzt nicht mehr Informationen dazu, einfach nur war im Shelter. Verschiebt sich dann diese Entwicklungszeit nach hinten?
Oh, das ist schwer zu beantworten, weil einfach ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren da ja auf den Hund einwirken, wo wir auch nicht sagen können, wie ist das Shelter oder der Shelter geführt worden, welche Eindrücke, wie viele Hunde waren da, welche Charakteren an Hunden waren drin, welche Auseinandersetzungen, welche Auseinandersetzungen haben stattgefunden, wie viele Ressourcen waren zur Verfügung, war das ein städtisches Tierheim, war das eher ein ländliches Tierheim, also ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es ist eher, wo ich dann in die Richtung gehen würde, dass es weniger die Entwicklungszeit ist, dass die sich weiter nach hinten schiebt, sofern das hier jetzt auch nicht kastriert wurde schon während der Jugendentwicklung beziehungsweise noch im Welpenstadium, also die Richtung Frühkastration, wenn das nicht stattgefunden hat, wegen der Entwicklungszeit, dass die sich nach hinten schiebt. Das könnte ich mir höchstens vorstellen, oder es ist so, wenn der Hund früh kastriert wird, dass dann einfach die Entwicklungsphase, die Jugendentwicklung länger sich rauszieht. Es ist nicht gegeben, dass der Hund dann ewig in diesem kindlichen Schema drin bleibt. Nur es dauert halt länger, bis er erwachsen wird. Und da jetzt ein Schwarz-Weiß oder Ja-Nein zu sagen auf die Frage, ob sich nur aufgrund des Aufenthalts in einem Tierheim im ersten Lebensjahr sich die Entwicklung nach hinten schiebt, können wir leider nicht geben, weil zu viele Randfaktoren da noch drauf einfließen.
Ich empfehle euch mal kurz zwei Folgen von uns zum Thema Tierschutzhund, Erwartung und Realität, Folge 97 und 98. Die ist vielleicht wichtig für Menschen, die einen Hund aus dem Tierschutz haben oder aufnehmen wollen. Gerade auch zu dem Thema so ein bisschen. Und dann, also Paco zum Beispiel, habe ich ja mit 10, es war ja geschätzt sein Alter, aber mit 10 Monaten mitgenommen und der wurde auch noch kastriert vorher. Ich weiß aber nicht, wie lange vorher. Also. Und mit 10 Monaten könnte man jetzt sagen, früh kastriert, aber Pacos Jugendentwicklung, also die Adoleszenz hat dann definitiv auch sofort angefangen. Zumindest war das in unserem Fall so. Und halt einfach sichtbar am Verhalten. Das Fell sah anders aus als auf den Welpenfotos, die ich von ihm kannte. Und der war auch in der Gruppe mit nur jungen Rüden, alle so ungefähr in seinem Alter, alle noch ein bisschen größer als er, 7 Stück oder 6, ich glaube mit Paco waren es 7. Die haben die auch extra separiert, die hatten einen kleinen extra Auslauf und waren nicht mit den anderen zusammen aus Gründen. Und da war natürlich auch echt immer viel los. Und trotz auch der Kastration, also am auffälligsten wurde es, als es eine Phase gab, als er versucht hat, mit Kot zu markieren. Und damals dachte ich so, what the fuck? Ich hatte keine Ahnung von Hunden, ne? Ich wusste gar nicht, dass sie das auch mit Kot machen damals. Und ich meine, er hat versucht, Hauswände mit Kot zu markieren. Bei Bäumen, okay, ne? Aber bei Hauswänden sind sie so, bitte nicht. aber das auch vom Verhalten her, auch rückblickend gesehen, ne? Dieses einfach over the top, also entweder total Angst und gar nicht rausgehen oder total oben drüber und es ging gar nichts mehr. Aber das kommt natürlich auch noch auf andere Faktoren an, weil wenn die Hunde wenig kennengelernt haben, Ängste haben, sehr unsicher sind, dann auch schnell ein hohes Erregungsniveau bekommen aufgrund ihrer Persönlichkeit, Erfahrung, Stress, was auch immer oder Frustration, dann kann natürlich das halt auch mal so wirken. Und bei Paco war das halt eine Kombination aus allem und das war dann schon krass unterwegs, ne? Also sehr schwer ansprechbar und alles. Und es wurde dann definitiv auch besser, so bei ihm mit 2,5, so ganz klassisch, wo du dann dachtest, das ist jetzt ein anderer Hund. Klar, da spielt natürlich auch mein Training mit rein, was dann anfing. Dann wurde ich ja auch Trainerin und hatte viel mehr Erfahrung, hatte viel mehr Wissen. Aber ich glaube trotzdem, dass auch das natürlich das noch viel einfacher ab dann gemacht hat. Dass natürlich die Gehirnentwicklung einfach abgeschlossen war und ich in der Zeit dann auch vieles richtig gemacht habe. Also bei Paco hat sich da, glaube ich, nichts nach hinten geschoben, weil von seiner Größe her hat das zeitlich alles gepasst. Aber ab wann ein Hund zu früh kastriert ist, ist ja auch sowas. Das können wir ja auch nicht sagen. Ab wann war es jetzt zu früh? Weil wir gucken ja nicht in diesen ganzen Organismus rein und können da die perfekte Entscheidung treffen. Es war ja eh nicht meine Entscheidung. Das war schon so. Konnte ich auch nicht ändern oder auch gar nicht mitbestimmen. Also damals habe ich mir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht, 2009. Und dann musste ich halt eh damit leben, wie es jetzt war.
Ja, gut, Frühkastration, gehen wir so mit dem 5., 6. Monat von aus, ne? Ich meine, gerade in so einer...
Beim 10. Monat kann das auch schon oder 9. Monat einfach in Ordnung
natürlich
sein. Aber kann auch noch zu früh sein.
Ja.
Und das werden wir halt nie wissen. Das werden wir vielleicht im Nachhinein annehmen können, aber trotzdem
hinzu
nicht genau beantworten
können.
Hinzu
kommt auch noch natürlich, was wir nicht wissen, wie war die ganze Umwelt, das Futter, wie ist der gesundheitliche Zustand, Stichwort Epigenetik. Das sind alles Faktoren, die einfach auf das Individuum ja einprassern. Mhm. Genauso, wenn der Welpe vom Züchter wegkommt zu uns, wir haben keine ungeschliffenen Diamante. Ja, auch da sind ja ganz viele Faktoren, die wir nicht wissen, beziehungsweise auch andersrum, der Züchter es nicht weiß. Ja, wenn er alles super toll gemacht hat und der Hund kommt in eine Familie, wo der Hund einfach überfordert ist, hat das auch dann seine Folgen, die sich etablieren. Ja.
Definitiv. Deswegen, es ist immer ein Zusammenspiel, ja, was Verhalten angeht. Und deswegen können wir auch nicht alles auf eine Pubertät jetzt schieben oder eine Adoleszenz. Und müssen das halt natürlich, ja, immer so ein bisschen ganzheitlich betrachten. Was kommt denn so auf den Hund zu in dieser Phase der Pubertät und dann Adoleszenz?
Das könnt ihr euch garantiert gut vorstellen, wenn ihr euch an die eigene Jugendentwicklung mal erinnert. Dieses Gefühl, weder Fisch noch Fleisch zu sein, dieses kein Tag ist wie jeder andere. Das ist ja nicht nur für den Menschen belastbar, sondern für das eigene Empfinden ja auch. Wenn man sagt, hey, ich war doch gestern so gut drauf und auf einmal der Tag danach ist irgendwie, fühlt sich vielleicht verkatert an, man ist gereizter. Und das, was wir von unserer Jugendentwicklung kennen, möchte ich den Hunden definitiv nicht absprechen. Auch körperlich, es können Wachstumsschmerzen entstehen. Wir sehen bei Junghunden ganz häufig, dass sich das Fahrwerk verschiebt. Also dann sind die hinteren Extremitäten mal ein bisschen höher als die vorderen, dann mal wieder andersrum, was auch einfach mit Schmerzen verbunden sein kann. Ja, bis die Knochenhaut mitwächst, wenn die Knochen selber schneller wachsen. Also das passiert ja ganz, ganz viel im Körper. Was auch auf einen Hund einprasseln kann, dass die Artgenossen auf einmal anders auf einen reagieren. Das hatte ich auch damals mit Levin erleben dürfen, dass auf einmal andere Rüden auf meinen Rüden aggressiver reagiert haben, obwohl Levi sehr schön kommuniziert hat, ausgewichen ist, deeskalierendes Verhalten gezeigt hat, aber schon allein wir vermuten, der Testosterongehalt, den Levi in sich trug, dass der da auch schon einiges an Provokation weitergegeben hat für die Rüden. Genau, und dann halt die Stimmungsschwankungen, dieses, was für den Menschen auch wieder schwer ist. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Es kommen allerdings auch Phasen, wo man denkt, oh je, der Hund brütet vielleicht, also der junge Hund brütet vielleicht gerade irgendwas aus. Der ist so fast schon langweilig, so unauffällig. Na, das sind diese Schwankungen einfach, wo man denkt, nee, der brütet nichts aus. Es ist gerade nur eine schöne Phase, die wir ernten könnten.
Ich meine, das hat man ja auch schon mit Babys und Kleinkindern. Also da ist ja so viel Gehirnentwicklung. Und da gibt es ja immer auch es gibt manchmal, dass Menschen diesen Begriff Blitzableitertage dann nutzen, wo man einfach weiß, egal was du machst, es ist eh irgendwie falsch, es knallt. Ne? Also das sind ja dann so Sachen wie, was, ich möchte diesen einen Löffel. Es gibt zwar nochmal genau denselben Löffel in der weiteren Ausführung, also das sagt er selber, aber es muss halt dieser eine Löffel sein. Ja. Und der ist vielleicht gerade nicht verfügbar. Und das hat man ja immer wieder, und das kommt ja dann eigentlich in der Pubertät, beziehungsweise dann in der Jugendentwicklung, der Adoleszenz einfach wieder, weil das Gehirn sich einfach so krass umbaut, verändert und da so viel passiert. Und das passiert ja in mehreren Lebensphasen bei uns Menschen immer wieder, als Baby, als Kleinkind, dann dieser sogenannten Wackelzahnpubertät.
Witzig, das wusste ich gar nicht, den Begriff kannte ich gar nicht.
Ja, ich kenne das auch erst jetzt, seitdem ich ein Kind habe, dass das kommt. Weil man denkt dann immer so, hahaha, wenn die Autonomiephase vorbei ist, dann habe ich total viel Zeit, bis dann die Pubertät anfängt, die Adoleszenz. Aber es ist nicht so, da kommen noch Sachen dazwischen.
Sagt einem keiner vorher, oder?
Nee. Aber es ist ja auch normal, weil das Gehirn entwickelt sich ja ganz, ich meine, es entwickelt sich eh unser Leben lang, aber da passieren ja Prozesse. Die, naja, sind super wichtig und die kannst du auch nicht aufhalten und es gehört einfach dazu. Und ich finde es halt krass, also auch beim Kind zu merken, wie krass phasenabhängig das ist, genau wie beim Hund. Dann sind mal so, eine Woche ist mega gut, so, ne, ist relativ stabil alles. Und dann denkst du so, hä, was habe ich jetzt falsch gemacht? Mhm. Also, was da passiert? Und dann weißt du so, okay, da passiert gerade was beim Kind. Also du siehst, bei den Kleinkindern siehst du ja auch, dass sie dann schnell was lernen in dieser Zeit. Schwupps, können die irgendwas Gravierendes Neues? Also die machen dann so einen richtigen kleinen Sprung. Und dann weißt du, ah, okay, alles klar. Da baut sich gerade was um. Und deswegen ist das ja auch beim Hund natürlich auch etwas, da ist nicht jeder Tag gleich.
Richtig.
Sondern es ist halt sehr unvorhersagbar.
Ja, und das macht es dem Menschen halt auch schwerer, damit umzugehen. Und wenn ich jetzt den jungen Hund von Welpenbeinen anhab, da bei mir in der Familie habe, dann ist das halt auch so, dass es meistens erstmal stetig bergauf geht. Ja, der Welpe schläft die erste Nacht durch, ist stubenrein, er trottelt mir hinterher, er ist verdammt niedlich. Dann haben wir den Zahn.
Er spielt so schön.
Ja, der Zahnwechsel kommt, dann sind die Beißerchen nicht mehr so scharf, die Milchzähne sind draußen. Und dann kommen sie in diese Adoleszenz, also Pubertät-Adoleszenzphase hoch dann. Und dann sackt dieses ganze, ach, ist das schön, wupp, auf einmal nach unten ab. Und diese Höhen und Tiefen, die der Hund natürlich ja auch hat, muss der Mensch aber halt auch erstmal verkraften, verarbeiten. Mhm. Er wird schwerer zu kontrollieren, der junge Hund, wie Teenager letztendlich auch. Ja. Er wird unberechenbarer, auch dieser Klassiker, das hat er noch nie getan. Glaube ich, fällt in der Adoleszenz am häufigsten, weil der Hund...
Wahrscheinlich auch als ja. erstes, zumindest in einem Kontext, der nicht mehr so positiv ist.
Ja, genau, genau. Dann haben wir noch als Mensch ja auch den Druck vom sozialen Umfeld. So wie wir ja vorhin schon sagten, der Hund schaut schon erwachsen aus, ist es aber nicht. Ja? Als Welpe drückt man...
Ja, und dann diese Idee, ne? Wenn ich das als Welpe mit dem Welpen alles richtig mache, mhm. ne? alles, ich habe alles mhm. richtig gemacht und ich kann ja eh über Erziehung, es gab ja irgendwie letztens gerade auch einen Beitrag, PostbotInnen werden jetzt vorbereitet auf aggressive Hunde, da gibt es jetzt so ein Special Training für PostbotInnen, mhm. wenn man da in die Kommentare guckt, steht total oft da, nicht nur, naja, wer keinen Hund kontrollieren kann, soll ihn nicht halten, bla bla bla, ja klar, es ist auch, wenn es so einfach wäre, mhm. ne, aber auch dieser Punkt, da muss man den Hund eben erziehen und dann wird das halt alles. Ja, sorry Leute, das ist nicht der einzige Hebel, an dem ihr was macht und dann läuft das. Und das kommt ja schon beim Welpen ja auch so. Ich mache das dann alles und am besten die Sozialisation, alles ganz toll und dann fertig.
Ja, genau.
Und dann merkst du so, nee, irgendwie nicht. Aber dann denken wir natürlich, okay, dann habe ich halt alles falsch gemacht bei meinem Welpen. Was ja gar nicht
und
so ist.
Und selbst wenn der Satz kommt, dann erzieh ihn halt. Dann würde ich mir halt so sehr von dem Umfeld wünschen, dann gib den Hunden doch bitte auch die Zeit dazu, diese Erziehung zu anzunehmen und zu trainieren und zu erleben auch.
Ja, und auch den Raum dafür.
Ja, ja, total.
Egal jetzt, wie alt der Hund ist. Kann ja auch sein, ihr nehmt einen älteren Hund auf und das ist, und achtet vielleicht auch auf die Bedürfnisse des Hundes, dessen noch ein bisschen. Genau, was kommt denn dann noch so auf den Menschen zu, wenn der Hund dann in dieser Phase ist oder in diesen Phasen?
Phasen, genau. Ja, er wird selbstständiger, er nabelt sich mehr ab, was einfach auch überlebensnotwendig ist. Ne? Er fängt an, Reize neu zu bewerten. Ja, alles, was als Welpe vielleicht rosarot war, sagt das junge Tier, nope, ist nicht mehr so rosarot. Das ist vielleicht auch gefährlich. Die Risikoeinschätzung, die schwächelt bei den Jungen auch. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir halt als Welpenbesitzer es gewöhnt sind, dass der Welpe einem immer hinterher trottelt und dann in die Phase kommt, dass die Distanzen größer werden, Erkundungsverhalten mehr an den Tag kommt und ich gehe mit einem Hund in der Adoleszenz jetzt zum Beispiel wandern. Bitte, bitte, bitte mach das Geschirr und eine Leine dran. Die Hunde können nicht abschätzen, wenn beispielsweise das Murmeltier losspringt, wie weit muss ich springen, schaffe ich das abzubremsen, etc. Mhm. Ich sage da ganz gerne auch immer so salopp, die Bremswegberechnung, die ist halt ausgeschaltet. Die funktioniert einfach bei ganz, ganz vielen jungen Hunden nicht.
Ja, gibt's ja auch viel mehr so Unfälle, ne? Also ich weiß auch, wie Paco einmal irgendwo runtergerannt ist und dann ist er da runtergerollt, ne? Weil er hat wie einen Purzelbaum gemacht, weil falsch gebremst, es ging bergab und der Hund überschlägt sich. Und das ist, glaube ich, in der Lebensphase fast vorprogrammiert bei manchen Hunden.
Ja, oder bei wasseraffinen Hunden auch, ne? Die können die Strömung, den Strudel, die einfach nicht einschätzen. Da geht es viel, viel mehr um, oh, ich möchte dahin. Das ist so selbstbelohnend für viele Hunde dann. Und dass sie dann halt das vergessen, welche Gefahren damit drohen. Aber auch wieder die Parallele zu unseren jungen Menschen. Ne?
Ja, und ich meine, es ist trotzdem ja auch wichtig für den Erfahrungsschatz. Weil wenn wir bedenken, eigentlich würden ja Hunde dann ihr Ding machen. Ne? Die Jugendlichen bereiten sich vor auf das Leben ohne den elterlichen Anschluss, nenne ich es jetzt einfach mal. da gehört es natürlich auch dazu zu sagen, okay, das Risiko gehe ich jetzt ein. Und dann ist es natürlich auch sehr verschieden, welche Risiken das Individuum überhaupt eingeht. Das ist ja das Nächste, dass wir es eh nicht sagen können. Ja, alle machen dann dieses und jenes. Ich zum Beispiel habe nie Alkohol getrunken in meinem Leben.
Mhm.
Also auch nicht als Jugendliche. So, aber das ist ja eher, passiert ja eher selten. So.
Ja, das stimmt. Aber ich frage jetzt nicht, welche Drogen dann da waren.
Nee, waren auch so nicht da. Tatsächlich keine anderen.
Nein, nein.
Also wirklich nicht. Ich würde es auch zugeben, wenn vielleicht, würde ich nicht sagen, welche Substanz, aber tatsächlich war da nichts. Aber das ist ja dann eher selten, aber es gehört halt auch dazu, natürlich Dinge auszuprobieren in gewissen Formen.
Mhm.
Und damit müssen wir halt auch als HalterInnen von Hunden natürlich rechnen, dass Hunde dann auch Dinge ausprobieren. Wo wir
ja
sagen so, nee.
Muss nicht sein.
Nee. Bitte mach das nicht nochmal.
Ich würde Plan C wählen, ja.
Was passiert denn körperlich bei den Hunden? Also das über, also weil dann ändert sich ja auch viel. Du hast es schon gesagt bei deinem Hund, dass auch, dass ihr annehmt, dass der Testosteronspiegel einfach auch viel gemacht hat, dass er eine andere Wirkung hatte auf andere Rüden. Was verändert sich denn körperlich bei den Hunden?
Das Hirn wird erstmal komplett umgebaut. Also die Baustelle Hirn ist eröffnet und das ist was, was wir zum Beispiel auch unseren Kunden sehr, sehr, sehr gerne mitgeben, um sie darauf zu sensibilisieren, dass der Hund einfach stellenweise gerade nicht anders kann. Er macht das nicht, um seine Bezugsperson zu ärgern oder sonstiges. Da passiert so viel im Hirn, dass der Hund zum Beispiel aus dem denkenden Bereich, der reift später aus als der emotionale Teil. Und dass dann viele Signale, die vielleicht schon trainiert wurden, die der Hund eigentlich schon konnte, auf einmal nicht mehr abrufbar sind. Das ist ähnlich jungen Menschen auch wieder, die vielleicht gerade die Englischvokabeln nicht abrufen können, aber dafür in anderen Bereichen super Fähigkeiten entwickelt haben und die abrufen können, weil da aber einfach auch das Interesse, die Priorität viel höher ist. Und auch das passiert halt nicht, um ihre Eltern zu ärgern, sondern es geht einfach aufgrund dieser Großbaustelle in diesem jungen Hirn nicht. Wir haben eine höhere Bereitschaft für Dopamin zum Beispiel. Dopamin ist mit dem Belohnungssystem verknüpft, ist mit Erwartungshaltung verknüpft, mit Bewegung, Motivation, so der Antrieb zum Leben überhaupt. Bei unseren Hunden auch mit dem Jagdverhalten verknüpft. Ja. Und da könnten wir zum Beispiel auch mal gucken, wenn der Welpe jetzt immer mit einem trockenen, schnöden Keks gut zurechtgekommen ist als Belohnung, dass wir dann mal anfangen, okay, der trockene Keks zieht nicht mehr, weil die Umwelt halt viel attraktiver wird aufgrund der Rezeptorendichte und Empfindlichkeit für Dopamin in dem jungen Körper drin. Und dass wir dann halt sagen, okay, lass mich mal überlegen, welche Verstärker, im Bestfall, dass es Verstärker dann auch sind, also Belohnungen, könnten wir dann auch unserem Hund anbieten, um ihn wieder in unsere Welt zu kriegen, ihn kooperativer auch zu bekommen, dass es wieder mehr ein Miteinander wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was auch hin und wieder noch passiert, wenn der Welpe in die Adoleszenz kommt oder die Hunde halt, sage ich jetzt mal, zwischen 1 und 3 Jahre alt sind, dass viele Menschen dann sagen, okay, ich habe jetzt gut trainiert, das Verhalten sitzt, ich kann meine Belohnungen ausschleichen. Und das funktioniert halt leider nicht, weil wir immer mit der Umwelt konkurrieren. Und wenn die Umwelt in dem jungen Alter auch noch attraktiver wird als zur Welpenzeit, ist das ein ganz, ganz großes Eigentor, wenn wir sagen, okay, wir schleichen langsam jetzt unsere Belohnungen aus, der Hund kann das und er muss das einfach machen, weil ich ein so toller Mensch bin. Das funktioniert halt leider nicht. Und wenn wir da anfangen, die Stellschrauben an den Belohnungen, Verstärkungen zu drehen und zu gucken, welche Bedürfnisse hat mein Hund, was findet er denn gerade toll, ist das Training halt viel effizienter und auch, es entsteht einfach viel mehr Bindung, wenn wir uns viel mehr mit den Bedürfnissen des Hundes auseinandersetzen auch. Ja. Dann weitere körperliche Veränderungen. Klar, das Größenwachstum, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass wir da bitte auch nochmal Rücksicht drauf nehmen. Nicht nur der Welpe hat Wachstumsschmerzen, sondern der junge Hund auch. Ne? Die Geschlechtshormone, klar, die schießen ein. Beim Rüden auch haben wir da unterschiedliche Phasen vom Einschuss des Testosterons. Auch wenn läufige Hündinnen da sind, variiert die Höhe oder der Gehalt des Testosterons beim Rüden auch. Dann haben wir noch den Stresshormonpegel. Ne? Warum Türen vielleicht bei jungen Menschen häufiger knallen, ja, ist mit aufgrund des Stresshormonpegels während der Adoleszenz. Also das während der Adoleszenz und auch nochmal, als wenn die Hunde alt werden, ist der Pegel einfach verdammt hoch. Und das macht einfach gereizter. Das sind die Reaktionen nicht mehr durchdacht, zumal der denkende Bereich, wie gesagt, sich ja auch später entwickelt. Dann können die nicht geplant handeln oder irgendwas vom Arbeitsspeicher aus dem denkenden Bereich abrufen, ja, dass sie sich mal zurücklehnen und sagen, ach, lass mich mal kurz überlegen, wie könnte ich denn jetzt reagieren? Das ist während der Adoleszenz ganz, ganz selten gegeben. Und auch die Körperoberfläche vom Hund wird empfindlicher. Ja, wenn der Welpe das Geschirr toll getragen hat, kuscheln sein Größtes war, egal zu welcher Zeit, passiert es auch in der Adoleszenz, dass er auf einmal sagen, kuscheln draußen, ganz schlechte Belohnung. Da habe ich immer so diesen Vergleich, wenn du einen 14-jährigen Sohn hast und den vor seinen Kumpels abknutscht, sagt er vermutlich auch, schlechter Zeitpunkt. Oder dass er halt sagt, dann der junge Hund, nee, das Geschirr kenne ich nicht, fühlt sich komisch an. Ja? Also, dass man da auch Rücksicht drauf nimmt und sagt, okay, für mich die Notiz, mein Hund reagierte eventuell auf eine Berührung, aufs Geschirr anziehen, auf Körperhandling, aufs Bürsten empfindlicher. Also, dass er sich zurückgezogen hat, dass er es gemieden hat, dass er nicht mehr freudig herkommt, um das Geschirr anzuziehen. Und dass wir dann die Notiz für uns hervorholen und sagen, okay, da trainieren wir dran. Wir machen es ihm einfach nochmal angenehmer. Wir machen es ihm schmackhafter. Wir geben den Berührungen, dass es sich lohnt für den Hund. Wir gucken nach dem Trainingssetting, wann wäre ein guter Zeitpunkt, das zu trainieren etc.
Genau, da ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, dann Prioritäten vielleicht anders zu denken, als man sie sich vielleicht vorher vorgestellt hat.
Ja.
Und dann einfach sehr im Prozess darauf zu reagieren, wie es halt auch jeden Tag so mit dem Hund ist. Und das ist, glaube ich, was schwierig ist, weil man denkt so, okay, gerade wenn man sich einen Welpen holt aus einer Zucht, dann denken ja viele, da stecke ich jetzt alles rein. Und ich merke es ja auch, wenn mein Mann mir jetzt erzählt, wenn so seine KollegInnen sich jetzt Hunde anschaffen, und das meistens leider auch, also leider sage ich, weil ich eigentlich denken könnte, manche könnten sich da auch einen Hund aus dem Tierheim holen, aber die entscheiden sich alle für, naja, Hunde aus einer Zucht, wo so Australian Shepherd ist gerade anscheinend bei denen sehr in, weiß auch nicht warum. Und dann, ist alles super, ne, der kann schon alleine bleiben, der macht schon dieses, der macht schon das, der ist total ruhig und der schläft viel. Mein Mann und ich, wir gucken uns das nur an, denken uns, Wir sprechen uns in einem Jahr nochmal. Und dann ist das Witzige, wenn dann ein Kollege hat so einen Australian Shepherd, der gerade in der Adoleszenz ist und der sagt, ich bin echt froh, wenn ich auf Arbeit bin. Ich bin so froh, wenn ich hier bin und nicht zu Hause. So, und weil da ändert sich halt ganz, ganz viel. Und klar, es gibt bestimmt auch total gechillte Aussies da draußen. Und es gibt das komplette Gegenteil da draußen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ihr eher das Gegenteil habt, weil ja, die Hunde sind nicht dafür gemacht, einfach gechillt den ganzen Tag rumzuliegen. Und manche Sachen treten halt auch erst auf, wenn die Hunde in ihre Adoleszenz kommen. Das ist ganz normal.
Ja, es gehört dazu, zum Großwerden. Ja, auch gerade die Bewertung von Reizen, die entweder von neuen Reizen oder auch Reizen, die bekannt waren. Ich denke, das kennt jeder Junghundehalter, dieses Beispiel mit der Mülltonne. Ja, die Mülltonne, die wöchentlich oder 14-tägig immer an der gleichen Stelle steht. Es wird irgendwann der Tag kommen, wir laufen mit dem Junghund dran vorbei. Der Junghund haut die Bremse rein und sagt, stopp. Die stand da noch nie und wenn, dann wird sie mich heute angreifen. Und da ist es auch, dass wir Menschen dann bitte nicht sagen sollten, okay, stell dich nicht so an, die steht jetzt schon seit 6 Monaten, alle 14 Tage dort, die tut dir nichts. Das ist unsere Bewertung, die Bewertung des jungen Hundehirns sagt aber, das ist eine Gefahr. Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass wir dann direkt umdrehen, ja. Aber es heißt bitte auch nicht, dass wir unserem Hund sagen, stell dich nicht so an, wir laufen da jetzt durch. Ja, auch da kann man mit Training und mit Zeit vor allem, ne, dem Hund schöne Strategien mit an die Hand geben und nochmal sagen, hey, die Welt ist nicht so schlecht, beziehungsweise in dem Beispiel die Mülltonne.
Ja, ich weiß, also bei Paco waren so Sachen wie ein Straßenschild, was dann umgefallen war, statt zu stehen.
Ja, gruselig.
Und ich habe halt solche Sachen dann, da war ich ja dann so gerade am Anfang so Trainerin, neue Sachen gelernt. Ich habe halt das alles einfach genutzt, um zu gucken, um das Training auch auszuprobieren, aber um ihm auch einfach zu helfen und habe mir dann damals gedacht, das sind ja eigentlich die wichtigen Trainingssituationen. Also scheiß auf das Sitz oder so, ne? Also was bringt es, wenn mein Hund einen Sitz kann, ne? Wenn er Angst hat bei einem Straßenschild, was vielleicht umgefallen ist oder bei einem umgefallenen Baum. Und wenn man damit aber gar nicht dem Hund hilft, umzugehen, dann wird daraus ja vielleicht noch ein größeres Problem. Das müssen wir ja auch so sehen. Und das wäre echt nicht so cool, weil das passiert ja in der Adoleszenz viel, viel schneller.
Richtig, da ist ein perfekter Nährboden für Angst- und Aggressionsverhalten, einfach aufgrund von dieser höheren Reizempfindlichkeit des emotionalen Systems auch. Also gerade jetzt der Mandelkern, die Amygdala, die einfach viel, viel empfänglicher für Außenreize ist.
Ja, plus diesen hohen Stresshormonspiegel, der Konzentrationsfähigkeit vermindert, der diese Reaktion einfach auch immer ein bisschen heftiger macht. Und dann, dass der denkende Teil der präfrontale Kortex inner nicht so weit ist, der dann dazwischen geht und sagt, oh, das kennen wir doch. Kann er gerade nicht. Und das ist ja nicht die beste Kombination in dem Moment. Deswegen entstehen da natürlich auch viele Probleme. Ich muss aber sagen, dass viele Menschen dann trotzdem zu dem Zeitpunkt oft noch gar nicht ins Training kommen. Weil sie ja denken, das geht halt irgendwann einfach vorbei.
Genau.
Und das ist es aber leider. Manche Sachen gehen bestimmt vorbei und können besser werden wieder, also ab und zu. Aber ganz viele Sachen können auch zu einem wirklichen Problem ab dann werden.
Ja, ja. Trennungsstress ist auch so ein Klassiker. Das ist
absolut,
auch wenn der Welpe oder zu Beginn der Adoleszenz auch der Hund super schön alleine bleiben konnte. Heißt das nicht, dass er das so beibehält? Gerade weil so viele Stresshormone auch wieder unterwegs sind und der Hund einfach empfindlicher ist, nicht ganz so gechillt ist, um entspannt alleine bleiben zu können. Und da bitte nochmals filmt eure Hunde bitte während dem Alleinbleiben. Ja, stellt den Laptop, das Tablet oder auch eine Kamera einfach auf und filmt bitte.
Einfach nur, um sicher zu gehen, weil.
Ja, ich hoffe auf stinklangweiliges Filmmaterial.
Ja.
Aber ihr könnt einen Haken dran setzen und okay, die Baustelle öffnet sich nicht.
Und wir wissen halt nicht, welche Baustellen sich öffnen. Das ist ja das Problem.
Ja.
Egal, was du vorher alles ganz toll gemacht hast oder selbst wenn du was falsch gemacht hast vorher, ist es einfach, das können wir einfach nicht vorhersehen. Auch wir TrainerInnen können das nicht.
Ja.
Also wir können euch nicht sagen, wenn wir euren Hund sehen als Welpe, wir können Tendenzen erkennen. Aber wir wissen trotzdem nicht, was aus diesem Hund wird, weil das hängt ja von tausenden Faktoren ab.
Absolut.
Da passt jetzt noch gut die Frage, die sehr, sehr oft kommt. Sehr, sehr oft. Ne? Weil es gibt ja auch dann hormonelle Sachen, die passieren beim Hund. Ich finde, es wird auch oft mehr über diese hormonellen Sachen gesprochen, als über die Gehirnentwicklung. Ich meine, klar, das hängt auch alles zusammen, aber das gut. Aber dann kommt halt oft die Frage, was mache ich denn bei so, in Anführungszeichen, liebeskranken Rüden, jungen Rüden? Weil da scheint ein großes Potenzial von Problemen zu liegen. Weil diese Frage kommt wirklich ganz, ganz oft, wenn wir bei Instagram Fragerunden machen, immer in ähnlicher Variante. Es geht immer um junge Rüden, die sexuell sehr interessiert sind oder irgendwie große Probleme haben, wenn andere Hündinnen läufig sind. Das heißt, also wir sollten nicht jetzt nur über die Rüden sprechen, gerne natürlich auch noch über Hündinnen, weil da passiert ja auch was.
Ja.
Aber das mit den Rüden, mit den jungen Rüden, das ist auf jeden Fall ein Thema, das brennt, weil es kommt so oft, dass du vielleicht nochmal drauf eingehen kannst, was passiert hormonell und was sind da so vielleicht Herausforderungen, dass Menschen, die jetzt einen Rüden vielleicht zu Hause haben, der noch ein Welpe ist, was haben die zu erwarten?
Ja, der eine früher, der andere später. Ne? Also klar, wenn die Geschlechtshormone, das Testosteron einschießt, wird die Welt ja aber auch für den Rüden auf den Kopf gestellt. Und wir dürfen nicht vergessen, es sind nicht nur die Geschlechtshormone, die dann immer wieder so einen Ausstoß und Burst produzieren, sondern hinzu kommen immer noch diese Stresshormone. Und die Kombi aus allem ist halt für den jungen Hund echt viel und für den Menschen dabei auch, das möchte ich gar nicht irgendwie schmälern. Ja. Wir könnten viel über Management auch erstmal machen, wenn ich weiß, dass die Nachbarshündin gerade läufig ist. Dann könnte ich meinen jungen Rüden erstmal ins Auto setzen und woanders hinfahren. um Gassi zu gehen mit ihm. Ich könnte gucken, wie kann ich eine Stressorendiät am besten gestalten, also Stressreduktion. Was kann ich, wie kann ich meinem Hund eine größere Erwartungssicherheit geben? Wie kann ich alle unvorhersagbaren Komponenten quasi im Leben eines geschlechtsreifen Rüdens irgendwie rausnehmen noch? Na, dass er öfters zur Ruhe kommt, dass er eher entspannen kann. Dann natürlich sichern bitte. Ja, sei es egal, ob die Hündin läufig ist, also wenn man eine Hündin hat oder als Rüdenhalter auch, sichert bitte die Hunde. Ja, wie gesagt, das hat er noch nie gemacht, ist ein Satz, der in der Adoleszenz ganz, ganz oft fällt. Dann wäre noch die Überlegung, ob man einen Rüden dann erstmal chippen lässt. Mit dem Suprelorin-Chip wäre das eine Möglichkeit, um zu gucken, verändert sich denn was? Also Stichwort Kastration auch. Das gerne auch dann nochmal mit dem Tierarzt und wenn man im Training ist, mit dem Trainer, Trainerin gerne auch besprechen. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Suprelorin-Chip gemacht, also beim eigenen Rüden wie auch im Kundenkreis, dass man wirklich erstmal gucken kann, was tut sich, was verändert sich. Und der Suprelorin-Chip ist quasi wie so eine chemische Kastration. Den gibt es für ein halbes Jahr und ein ganzes Jahr und der dann die Kastration quasi hormonell vorspielt. Ne? Aber es regeneriert sich alles auch dann wieder. Also der läuft dann irgendwann aus, je nachdem, welches Zeitfenster man hat. Man sollte noch ein bisschen drauf achten, wie leicht oder wie schwer ist der Hund. Da gibt es noch Varianten oder Dinge, die man berücksichtigen sollte. Genau, aber es wäre ein gutes Tool, um zu gucken erstmal. Erleichtert uns das aktuell auch das Leben, um den Rüden einfach auch erwachsener werden zu lassen noch. Na, bevor man sagt, okay, der ist völlig am Durchdrehen mit anderthalb, ich lasse ihn kastrieren zum Beispiel. Ja, da würde ich immer erstmal empfehlen, setzt den Suprelorin-Chip und guckt bitte dann, was verändert sich und vor allem auch, was verändert sich auch wieder, wenn der Chip ausgelaufen ist. Ist er stabiler? Hat Training, haben wir da eine Basis gefunden, dass Training auch viel mehr fruchten kann? Ja. Und bei den Hündinnen, wenn man gerade so ein bisschen Richtung Kastration geht, also grundsätzlich natürlich bei Kastration, bitte, bitte guckt da individuell drauf. Das macht keinen Sinn, auch hier wieder Pauschalaussagen zu glauben. Die Kastration ist kein Allheilmittel. Bei den Hündinnen haben wir die Beobachtungen gemacht, dass wirklich mit jeder Läufigkeit die Hündin einfach auch geistig reifer wird. Sie wird erwachsener, sie wird stabiler. Und solange wie keine gesundheitlichen Faktoren vorliegen, wie beispielsweise eine Gebärmuttervereiterung, gerne auch die Läufigkeiten die Hündin erleben lassen.
Also meine Antwort ist auch immer, weil diese Frage echt oft kommt, Stressreduktion in allen Bereichen. Was aber Leute, glaube ich, da nicht hören wollen, weil der erwachsene Hund, der muss ja durch und ist ja eh Stress reduzieren als Trainingsanweisung, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, ist ja eh immer so, aber der muss doch damit klarkommen können. Wird ja eh, du kannst ja eh nicht allen Stress reduzieren und dann hast du aber mehr Kapazitäten und Ressourcen, die Sachen, die eh auftreten, zu bewältigen, zusammen mit deinem Hund und dein Hund ja auch.
Ja.
Und ihr müsst ja sehen, ein junger Rüde, der sich jetzt gern fortpflanzen möchte mit der Nachbarshündin, der hat ja dadurch auch extrem Stress und ist sehr frustriert, was zusätzlich Stress noch macht. Und das ist halt ein Faktor, den könnt ihr ja eh nicht, also die Hündin kann ja jetzt nicht weg. Ihr könnt ja jetzt nicht einfach umziehen oder ja, wenn ihr ein Wohnmobil habt, so wie Heike, könntet ihr vielleicht einfach schnell abhauen. Oder ihr habt ein Tiny House, was ein mobiles Tiny House und könntet einfach woanders hinziehen. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen anstrengend. Also auch, aber es sind natürlich Optionen. Also da braucht ihr natürlich ein paar Privilegien und Ressourcen, um euch das leisten zu können, aber es ist eine Option. Aber Stressreduktion ist einfach dann extrem wichtig.
Ja, wir dürfen halt echt nicht vergessen, es ist nicht nur diese Geschlechtsreife, diese Geschlechtshormone. Es ist anstrengend, groß zu werden oder erwachsen zu werden.
Gehirnentwicklung ist anstrengend.
Ja, ja, total.
Und deswegen muss man da echt mal ganz hart drauf gucken, also was den Hund auch stresst und was man da tun kann. Und da kann man natürlich viel ansetzen bei dem, wie ich selbst mit dem Hund umgehe als Mensch. Und dann natürlich schauen, was ist von außen und was kann ich da beeinflussen an Sachen. Und da ist meistens bei allen Leuten was drin. Manchmal ist vielleicht nicht mehr viel drin, weil Menschen schon viel machen und umsetzen. Aber so ein paar Sachen, und dafür sind natürlich dann auch die TrainerInnen da, weil die gucken da nochmal natürlich ganz anders drauf als ihr. Die sind nicht emotional involviert, die stehen eher im Außen und gucken sich das an und sind natürlich dafür ausgebildet im besten Fall. Also vielleicht nicht jede Trainerin, aber TrainerInnen, die bedürfnisorientiert arbeiten, sage ich jetzt mal, und gut ausgebildet sind, gucken dann nochmal anders drauf, weil das ist ja ihr Job. Und wir wissen ja auch, was Verhalten beeinflusst, welche Faktoren und Rahmenbedingungen. Und dass es eben nicht darum geht, ob wir nur was belohnen oder halt bestrafen. So funktioniert es auch nicht mit, wie Verhalten entsteht und wie wir das beeinflussen können. Weil du kannst ja dem Hund schon sagen, nein, hab jetzt keinen Stress. Ja, wenn das jemand zu dir sagt, es funktioniert ja auch nicht.
Chill mal.
Ja, genau. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Die Hündin ist in ein paar Wochen nicht mehr läufig. Das war's. Und deswegen sucht euch dann da lieber zügig Unterstützung. Weil da passiert ja auch in der Beziehung zu eurem Hund total viel. Also und nichts Gutes meistens. Weil ihr seid selber genervt, ihr seid selber frustriert, ihr habt selber keinen Bock mehr rauszugehen. Es ist auch im Haus nervig. Ich hatte jetzt wieder ein Gespräch mit jemand, die zu uns ins 1-zu-1-Training wollte. Und da ging es jetzt, der Hund ist erwachsen, da geht es nicht um Jugendentwicklung, aber dieser Hund hat einfach reagiert halt stark auf die Katze, die auch mit im Haushalt lebt, die aber raus und rein geht, wie sie will. Und es ist für die Menschen so schlimm, weil sie können halt nicht abschätzen, wann die Katze reinkommt. Und das macht einfach da, das macht es so stressend, weil die ganze Zeit denken, oh Gott, wenn jetzt die Katze reinkommt, geht's wieder los. Mhm. Und dann kommt sie vielleicht mal einen Tag nur ein paar Mal rein, aber an einem anderen Tag vielleicht 30 Mal. Und dieser Zustand macht halt die Menschen fertig. So, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, auch wenn sie total nett und alles schon machen, aber es ist halt einfach unberechenbar und dadurch extrem stressend und wenn es passiert, auch frustrierend wieder. Und das ist nicht so, wie sich die Leute das Leben vorstellen zu Hause, in ihrem Safe Space, in ihrem Haushalt, wo sie ja eigentlich vielleicht entspannen und runterkommen wollen, weil wir Menschen haben ja auch noch andere Themen als nur unsere Hunde. Meistens zumindest, also na, wir gehen irgendwie arbeiten, haben dieses, haben vielleicht noch Kinder, ne, müssen andere Sachen machen und so selbst auch mal kümmern. Und dann macht der Hund irgendwie so Sachen, die für uns selber anstrengend sind. Und deswegen sucht euch da lieber Support, möglichst schnell, wenn ihr merkt, ihr kommt da irgendwie nicht klar oder wisst gar nicht, wo ihr ansetzen sollt. Mhm. Weil
gerne auch noch früher, bevor die Baustellen
natürlich. Im besten Fall macht ihr das eh schon und lasst euch in der Zeit begleiten. Aber ich weiß, dass die meisten Leute das nicht machen. Also Prävention ist nicht so unser Ding als Menschen, was okay ist. Aber es wäre schön, wenn es so wäre. Aber selbst wenn man das natürlich gemacht hat auch und auch viel mit den Welpen schon im Training war, heißt das nicht, dass ihr dann jede Antwort auf alle Fragen habt, wenn euer Hund in die Jugendentwicklung kommt. Mhm. Weil sich ja so viel verändert, der Hund sich so verändert, die Herausforderungen sich ja auch so verändern. Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wie ändert sich denn das, der Training und der Umgang mit dem Hund in dieser Zeit?
Ja.
Oder was ist da vielleicht wichtig?
Wichtig. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber da sind schon ganz viele Dinge schon aufgeploppt gerade. Weniger ist mehr. Mhm. Ja, es ist eher auch im menschlichen Gedanken dann so, okay, das Welpentraining, das war jetzt ganz nett. Wir
das
haben
jetzt die Grundschule, jetzt musst du genau, aufs Gymnasium.
Genau. Richtig. Mhm. Und jetzt ist er aber ein Junghund und bevor er die Weltherrschaft an sich reißt, muss ich dem jetzt erstmal zeigen,
definitiv,
wo die Grenzen denn sind. Mhm. Ja. Und da tun wir den Junghunden einfach, da werden wir denen nicht gerecht. Das ist gedankliches Gut, was einfach unfair dem Hund gegenüber ist. Die Adoleszenz ist viel, viel, viel anstrengender für den Hund als die Welpenzeit. Und da wäre es wirklich geschickt, wenn wir nochmal sagen würden, hey komm, lass uns nochmal einige Schritte rückgehen und lass uns doch zum Beispiel nochmal in der Art, wie so ein Welpenprogramm stattfinden. Bringt den Hunden in der Adoleszenz nochmal ihre Welt bei. Wir merken ja auch, wenn wir unsere Hunde beobachten, wo sind ihre Stärken und wo sind ihre Schwächen. Wie du vorhin schon sagtest, setzt so eine Prio-Liste, ja. Setzt euch die Prioritäten, was ist für euch gerade wichtig und natürlich auch für den Hund wichtig. Wir könnten Rituale schaffen, was kein zusätzlicher zeitlicher Trainingsaufwand ist, aber so wertvoll ist. Wir hatten es so oder haben es auch hier in dem Haus jetzt, dass wir sagen, okay, ich bin so schusselig und vergesse ganz gerne mal meinen Schlüssel, den Kotbeutel, irgendwelche Verstärker, die ich mitnehmen wollte oder was auch immer. Dass meine Hunde, also wir gehen raus aus der Tür und dann kriegen meine Hunde erst nochmal einen Keks und dann gehen wir erst los. Das hat mich schon so oft gerettet, auch wenn die Katze dann am Hof war, dass die Hunde auf diesem Podest, wo sie auch diesen Keks kriegen, immer mal verweilen, anstatt zu sagen, okay, ich gehe schon mal los. Aussteigen aus dem Auto. Gerne auch, wenn die Hunde aus dem Auto draußen sind. Die meisten machen das noch mit Signal, dass sie auf Signal erst rausspringen. Aber dann gerne auch nochmal vorm Kofferraum. Irgendein Ritual, eine kleine Futtersuche am Autoreifen, irgendein kleines Futterspiel vielleicht machen oder einfach nur eine Umorientierung, wo es nochmal ein Stückchen Futter vielleicht für gibt. Oder er darf sich, bevor es losgeht zum Gassi, ein Spielzeug raussuchen. Das mache ich sehr gerne auch mit meinen Hunden. Gerade auch wieder mit Junghunden ist das toll, weil solange wie wir entscheiden können, es wird Serotonin ausgeschüttet, was eh auch ein bisschen mau ist in der Jugendentwicklung. Und Serotonin wieder sehr wichtig ist auch für soziales Wohlbefinden letztendlich, ne? Erwartungssicherheit hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, einfach den wir für unsere Hunde etablieren sollten wieder. Struktur im Alltag. Was nicht bedeutet, dass es pünktlich um 8 Uhr immer Frühstück geben muss. Aber so Dinge wie, wenn ich heimkomme und ich habe dran gedacht, liegen Handtücher schon im Flur und die Hunde wissen, ah, okay, ich gehe jetzt, leg mich auf die Handtücher. Man könnte auf dem Spaziergang zum Beispiel Inselbildungen schaffen. Das bedeutet, wenn ich immer an einer Wiese vorbeikomme, dass ich immer an dieser Wiese zum Beispiel irgendwelche Suchaufgaben mache. Dann habe ich eine andere Stelle im Wald, wo gefällte Baumstämme liegen. Dann könnte ich da irgendwelche Turnübungen mit den Hunden vielleicht machen. Ich weiß noch, unsere damalige Hündin, unsere Tara, da war ich noch etwas sportlich aktiver und dann war einer der Inseln, wenn eine Bank kam, dass ich halt Liegestützen oder irgendwas geturnt habe und unsere Hündin dann halt irgendeine Bleibübung gemacht hat. Und dann war das egal, wo wir waren, es ist eine Bank aufgetaucht, dass Tara schon vorgelaufen ist und sich hingehockt hat und gesagt, so
du Heike, turnst, mach mal deine Liegestütze, mach mal in der Innenstadt deine Liegestütze hier bitte.
Genau. Ja. Aber es war ein Ritual, was ihren Tagesablauf, die Gassi-Runden einfach strukturiert haben. Ne?
Und was ja auch einen guten Moment schafft. Also
ja, es ist was zusammen auch. Ja, richtig.
Ihr macht das zusammen, dem Hund geht's
richtig,
gut.
Genau.
Es gibt dem Hund auch sehr viel Sicherheit. Das ist ja, wie Heike gesagt, Erwartungssicherheit. Das ist auch super wichtig, um vielleicht, wenn der Hund vorher sich vielleicht erschreckt hat,
ja,
oder einen anderen Hund ganz schrecklich fand, ein bisschen sauer ist, dass er sich da besser regulieren kann an der Stelle
richtig,
wieder.
Richtig.
Von ganz alleine.
Wir können so viele Dinge mit Emotionen verknüpfen, also mit guten Emotionen, mit guten Gefühlen. Und das können wir halt auch auf unseren Gassi-Runden machen. Ja. Ne? Oder auch so Dinge, wenn ich mit meinem jungen Hund starte zur Gassi-Runde und merke, heute ist kein guter Tag für uns, weil der Hund komplett in seiner Außenwelt ist, sehr reaktiv ist, dann laufe ich nicht die Runde wirklich rund zu Ende, sondern ich sage halt, okay, komm, lass uns den gleichen Weg wieder zurückgehen, dann hast du weniger Eindrücke, du kennst die meisten Örtlichkeiten, du kennst die meisten Gerüche, die meisten Reize schon und die Chance, dass der Hund vom Erregungsniveau wieder sich runterdrosselt oder zumindest nicht weiter nach oben steigt, ist halt eher gegeben.
Ja. Also kommt nicht immer auf die Idee, dass ihr immer eine Runde laufen müsst.
Richtig.
Man darf auch mal eine Strecke 100-mal auf und ab gehen, sage ich immer. Wenn sie nur ganz klein ist.
Genau.
Wenn der Hund dann besser klarkommt und mit dieser ganzen Umwelt, habt ihr halt viel gewonnen. Egal, ob das ein Hund in der Jugendentwicklung ist oder ein Hund, der sehr ängstlich ist. Und dann müsst ihr natürlich auch nicht sofort einfach wieder nach Hause gehen, was aber auch okay ist.
Ja.
Wenn ihr merkt, es geht heute irgendwie gar nichts und ihr seid auch schon total am Kippen, könnt ihr auch nach Hause gehen. Wenn der Hund sich gelöst hat, dann geht einfach nach Hause.
Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Erregung ja mit Reizen verknüpft wird. Ne? Und wenn der Hund schon mehrmals reaktiv auf diesen Spaziergang ausgelöst hat, wegen irgendwelchen Reizen, ja, könnt ihr davon ausgehen, dass der nächste Reiz einfach auch in die Hosen geht.
Ja.
Ganz oft, ja. Und was wir auch da noch haben, wir müssen halt da auch noch gucken, das Ding mit der Frustration bei dem jungen Hund. In der Entwicklung ist es dann so, dass Jagdverhalten zum Vorschein kommt. Ja, die Gebiete oder die Distanzen, sie werden einfach größer. Und so ähnlich wie wenn ich, je mehr Läden ich besuche, umso größer ist die Chance, dass ich auch Geld ausgebe und Dinge kaufe. Ja? Und so ist es beim jungen Hund dann auch. Je größer die Distanzen werden, was auch gut ist. Erkundungsverhalten ist ein tolles Verhalten und zeigt uns auch erstmal, dass es dem Hund gut geht. Ja. Und wenn da der Hund dann, je weiter die Distanzen sind, über Jagdbares stolpert, liegt auf der Hand, ne, dass die Chance einfach viel größer ist. Dann klar kommt Fortpflanzungsverhalten noch mit dazu und überhaupt dieses Erkundungsverhalten. Das sind drei total natürliche Verhaltensweisen, die die Bedürfnisse des jungen Hundes bedienen. Und was machen wir Menschen aber, weil diese Dinge aufploppen? Meistens die Leine dran. Ja. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir da wirklich dann Alternativen finden, wie wir diese Bedürfnisse decken können. Ja. Dass wir nicht einfach nur sagen, nee, darfst du nicht, will ich nicht, sondern gucken, ein Stück vom Kuchen möchte ich meinem Hund davon schon geben. Klar, lasse ich ihn jetzt nicht dann an der Leine die läufige Hündin bespringen, natürlich nicht, das nicht. Aber Kontakt zu Artgenossen kann man ja auch anders gestalten, dass man die Hunde nachschnüffeln lässt bei Begegnungen, dass man in so, also wenn es für den Hund nicht so stressig ist, in diesen Einflugschneisen von Gassiwegen, da den Hund mal wirklich schnüffeln lässt, ihm die Zeit gibt, da Gerüche und Kontakte geruchlicher Art aufzunehmen. Mhm. Wir können mit Hundefreunden, können wir Spielzeuge tauschen mal. Ja, auch da stecken ganz viele Informationen dran. Andere Gerüche, neue Gerüche. Wenn ich von, gerade bei Welpen ist es ganz intensiv bei meinem Rüden, da werde ich, wenn ich hochkomme, in die Wohnung wieder abgeschnüffelt und abgecheckt. aber es ist Input für ihn. Ja? Oder dass ich sage vom Jagdverhalten, okay, komm, der Winter steht vor der Tür, wenn ich Spuren im Schnee sehe, perfekt. Ja, der Hund ist an der Schleppe, lass uns doch das Bedürfnis von dem jagdlich motivierten Hund dann doch auch mal ein bisschen ausleben, ja? Dass wir gemeinsam diese Spur hinterhergehen. Der Hund hat ein Bedürfnis gestillt, ja, und wir haben es gemeinsam auch wieder getan. Statt immer nur zu sagen, ist nicht, und versuchen irgendein Verhalten zu deckeln dann.
Genau, und ihr habt ja dann den sicheren Rahmen durch eine Leine, Schleppleine.
Genau.
Hört euch vielleicht zum Thema Frustration Folge 59 hier im Podcast an. Da gibt es nämlich eine ganze Folge zu Frustration, weil Frustration schafft viele Verhaltensprobleme. Und mit ich lasse meinen Hund einfach den Frust aushalten, damit er damit besser klarkommt.
Keine gute Idee.
Funktioniert auch einfach nicht. Ich meine, wie oft seid ihr schon frustriert in eurem Leben gewesen? Hat es das besser gemacht? Wenn ihr ehrlich zu euch seid, nee. Oder wie oft haben das vielleicht eure Eltern versucht bei euch? Naja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Das habe ich natürlich jetzt vergessen. sehr gut.
Bei Bedürfnissen.
Genau, wir waren bei Bedürfnissen. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Es ist einfach weg. Es ist verschwunden in meinem schwangeren Gehirn.
Schwangerschaftsdemenz, das passt. Ja. Du hast wenigstens einen Grund.
Alles gut. Naja, es ist. Ach, ich vergesse auch ganz viele Worte. Das ist schon. Fallen mir einfach nicht ein. Also so ganz normale Worte, wo ich denke so, was war das? Okay. Was ist denn, wir haben jetzt viel gesprochen darüber, was wichtig im Umgang mit den Hunden ist. Wir haben auch schon viel dazu gesagt, oder du Heike, was typische Probleme und Herausforderungen sind. Wann sollten denn Menschen jetzt deiner Meinung nach kommen? Da haben wir schon auch was zu gesagt, wann sie sich professionelle Hilfe eigentlich suchen sollten. Vielleicht kannst du das jetzt nochmal... Ja. Weil wir uns langsam dem Ende der Folge nähern, ja. Nochmal sagen, weil das ist, glaube ich, noch sehr wichtig.
Ja, also im Besten, was soll ich sagen? Ich meine, wir leben davon, natürlich. Ja,
kommt immer, egal was ist.
Fühlt euch frei, ja. Wir freuen uns auf euch. Ne? Nein, also ich finde es sehr sinnig, weil sich einfach so viel verändert in der Jugendentwicklung, wenn Menschen mit jungen Hunden sich wirklich an einen Trainer, Trainerin, Hundeschule etc. wenden. Auch wenn keine Probleme da sind, was ich ganz schön finde, auch in dieser Adoleszenzphase, dass sich ja auch so die Hobbys langsam herauskristallisieren. Ja, die Stärken und Schwächen vom Hund, wo hat er seine Vorlieben? So, also auch Richtung Beschäftigung, dass man da mal gucken kann. Und alles, was wir gemeinsam mit dem Hund machen, was uns beiden auch Spaß macht, also Hund wie Mensch, ist halt wahnsinnig toll für die Bindung. Na, und wenn ich jetzt entweder in die Richtung Erziehung gehe, also Grunderziehung, irgendwas mir raussuche und oder Richtung Beschäftigung, es tut einfach auch gut, mal die Kür mit einem Junghund zu machen. Also nicht nur an die Pflicht zu denken, ja, sondern wirklich auch zu sagen, hey, lass uns doch einfach mal wieder Spaß haben. Ja, und wenn man das vielleicht in einem gesicherten Rahmen machen kann, in einer Hundehalle, auf einem Trainingsgelände, wo die Hunde sich leichter vielleicht auch, also die jungen Hunde vor allem jetzt auch wieder leichter vielleicht fokussieren können, tut das dem Menschen, der Bezugsperson auch ungemein gut. Und der Bindung, wie gesagt, sowieso. Ja, alles, was wir gemeinsam schön machen, ist sinnig. Und klar, ich meine, wenn Probleme aufploppen, wenn der Satz, das hat er noch nie gemacht, immer öfters fällt. Oder auch, wenn man unsicher ist, wenn man ja vielleicht auch mal eine Einschätzung haben möchte, bin ich auf dem richtigen Weg? Ich finde, das tut, also auch wenn man da von sich selber ausgeht, tut das ja auch mal gut zu hören. Perfekt, macht bitte genau weiter so.
Ja, weil das ist eine super verunsichernde Zeit.
Ja, ja.
Weil wir nicht, also... Wir sehen oft nicht sofort diesen Effekt, den das ja lang, also eigentlich sehen wir einen langfristigen Effekt erstmal nie. Wir machen da so rum und geben unser Bestes und sind sehr bedürfnisorientiert und denken, es funktioniert alles nicht, weil der Hund nicht sofort einfach funktioniert, in Anführungszeichen.
Ja, ja.
Und das, da hilft es auch im Training zu bleiben, um das durchzuhalten, denn ihr werdet so belohnt werden für das, was ihr da tut, wenn euer Hund aus der Jugendentwicklung langsam rauskommt.
Mhm.
Und das ist dann einfach geil.
Ja, das ist so schön. Also wenn ihr es geschafft habt, wenn ihr durch seid. Es ist einfach, dass das Verhalten ja auch dann stabiler wird.
Ja.
Ja? Und bei den meisten ist es echt so, wenn der Hund dann so in seinen mittleren Jahren ist, sag ich mal, ja, dass wir uns ganz oft zurückerinnern, wie witzig die Adoleszenz war, wie viele Situationen, über die wir doch dann jetzt lachen können.
Auch.
Ja, und klar ist Langeweile auch mal schön, wenn es einfach stabiler wird. Aber auch da bitte nicht vergessen, dass Verhalten immer in Bewegung ist. Ja, auch da kann sich noch was tun. Aber das Gröbste ist jetzt erstmal geschafft dann.
Das ist definitiv wirklich ein großer Unterschied dann bei den meisten Hunden, nicht bei allen. Also einfach nur, weil die Sachen so stabil sind, man nicht diese, ich sag mal, emotionalen Ausreißer hat. Und ich finde, ich bin mal ganz ehrlich als Trainerin, ich finde es ein bisschen undankbar, wenn Menschen ins Training kommen, wenn der Hund Probleme hat und in der Jugendentwicklung steckt.
Mhm.
Weil ich dann immer, du weißt einfach als Trainerin, ach scheiße, das wird jetzt alles dauern.
Mhm.
Die Rahmenbedingungen sind nicht gut. Die Menschen haben aber die Erwartung, dass du durch das Training das alles lösen kannst.
Mhm.
Und das natürlich möglichst zügig dann bitte auch, weil die Menschen leiden, der Hund leidet, ne? Kann ich auch verstehen. Und sie wissen meistens gar nicht so, dass diese Jugendentwicklung da so reinknallt und wir eben Zeit brauchen. Also wir brauchen oft Zeit für Verhaltensveränderung oder Zeit ist immer ein Faktor, den wir nicht in der Hand haben, egal wie alt jetzt der Hund ist. Und das können wir auch nicht beschleunigen dann meistens, auch nicht mit dem allerbesten Training, weil die Hunde brauchen ja Zeit, um neue Strategien zu lernen und damit das auch irgendwie sicher ist, gerade wenn sie Probleme hatten vorher im Alltag. Aber ich denke mir immer so, ah nee,
Aber das ist sei genau
doch schon fast raus aus dieser Zeit,
weil
du musst diese Menschen dann einfach länger begleiten können, damit die das manchmal auch dann durchhalten. Und das ist ja manchmal gar nicht gegeben, weil die Menschen das vielleicht nicht wollen, sich finanziell gar nicht leisten können. Und du vielleicht das doch nicht mal schaffst, die Menschen abzuholen, dass die das verstehen und sagen, okay, ich kann das jetzt annehmen, dass das so ist und ich verstehe das und ich gebe nicht meinem Impuls nach, dass das jetzt funktionieren muss, weil ich vielleicht auch so leide oder diese Erwartung an Hunde habe oder dieses Hundebild habe, dass das eben so sein muss, wenn ich das als Mensch sage. Das ist manchmal ein Punkt, wo ich mir denke, ich freue mich mehr, wenn die Hunde da schon fast raus sind, wenn sie jetzt so, ich sag mal in Anführungszeichen, große Baustellen haben, weil ich weiß, dass das leichter ist.
Mhm.
Für uns als TrainerInnen und dass das manchmal zäh sein kann, auch für die Menschen, weil das einfach alles so unberechenbar ist. Und selbst wenn dein Training mega gut ist, kannst du manchmal dann auch, du kannst ja nicht zaubern. Die Gehirnentwicklung ist da, die Stresshormonspiegel ist da. Ja.
Und das ist ja eine der größten Herausforderungen für uns Trainer, Trainerinnen dann. Diese Erwartungshaltung finde ich auch ganz oft, dass wir die bei der Bezugsperson wirklich in einem realitätsnahes Format bringen müssen einfach. Ne? wenn es länger dauert, immer wieder, aber das ist einfach auch, Reden hilft, immer wieder dran zu erinnern, dass es braucht seine Zeit. Ihr seid noch nicht durch. Ja.
Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr nicht nur eine Einzelstunde irgendwo macht und denkt, aha, jetzt habe ich diesen Weg, ne? Jetzt mache ich den, weil da kommt natürlich viel dazwischen. Beim Hund, bei euch, tausend Sachen, wo ihr dann vielleicht nicht wisst, was mal jetzt? Warum ist es jetzt so anders?
Ja, was ich auch gut finde noch, wenn man auch dann, also wenn der Hund für eine Kleingruppe tauglich ist, sag ich jetzt mal, ja, wenn der das packt von seiner Entwicklungsstufe, dass sich die Menschen auch dieser soziale Aspekt in diesen Kleingruppen für den Zweibeiner, finde ich auch total wichtig, dass sie sehen und auch sich austauschen und erfahren, upsi, ist nicht nur mein Hund, der gerade ganz viel Brause im Kopf hat, sondern dass es geht den anderen Junghunden genauso. Ne? Und wenn sie da dann mal von den Gleichgesinnten quasi so ein bisschen Rückhalt kriegen, spüren wir Trainer dann halt auch wieder, dass es ihnen einfach gut tut. Nicht immer nur den erhobenen Zeigefinger aus der Umwelt oder aus dem Bekanntenkreis zu kriegen, sondern wirklich, dass sie sagen können, okay, es gehört dazu. Also die Akzeptanz einfach auch von dieser, von diesen ganz vielen Veränderungen in der Jugendentwicklung anzunehmen.
Und dafür ist es ja auch cool, wenn ihr euch auf Instagram und Facebook mit anderen Menschen austauscht. Da gibt es natürlich auch viel Bullshit, aber da könnt ihr natürlich auch Menschen finden, mit denen ihr sowas teilen könnt oder auch merken, hey, da gibt es noch viel mehr Hunde, die so unterwegs sind. Ne? Das ist jetzt nicht mein Hund, ist jetzt die Rakete, die nicht zu bändigen ist, sondern das geht den meisten so da draußen. Ja. An die könnt ihr ja diese Folge auch weiterleiten.
Ja, sehr, sehr gerne, Ditte, ja. Und auch diese Thesen, die es gibt. Ja, das ist ja, jeder hat ja Ahnung von Hunden.
Wie wir
und
auch
da
von
bitte
Kindern.
Und da bitte ich meine Kunden auch immer wieder, hey, wenn ihr irgendwas hört, bitte, und ihr seid euch unsicher, lasst es mich wissen, lasst uns ganz kurz drüber reden. Glaubt, wie gesagt, bitte nicht alles, was ihr lest und hört und euch zugetragen wird.
Definitiv nicht. Das ist ein gutes Abschlusswort für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ist es wirklich cool, wenn ihr die mit anderen Menschen teilt, die vielleicht gerade einen Welpen haben oder einen Junghund oder die vielleicht da mit dem Gedanken spielen, sich auch einen Welpen zu holen. Egal jetzt, wo dieser Hund herkommt, ob aus Zucht, Tierheim oder Tierschutz, dann schickt ihnen doch diese Folge, weil diese Menschen werden damit konfrontiert werden, auf kurz über lang. Und schickt sie vielleicht auch an Menschen, die vielleicht hadern mit dem, was in der Jugendentwicklung war mit ihrem Hund und sich fragen, ich habe jetzt irgendwie alles falsch gemacht. Denn vielleicht ist das nochmal für die Menschen wichtig zu merken, hey, das habe ich vielleicht gar nicht. Und oder auch mal zu merken, okay, was sind Sachen, die ich bei meinem nächsten Hund vielleicht dann anders machen möchte. Weil das ist ja auch wichtig, um mit vielleicht solchen Sachen auch abzuschließen, zumindest so ein bisschen. Und wenn ihr noch eine Folge von Heike hören wollt im Doggerbite Podcast, dann empfehle ich euch nochmal Folge 93. Denn da ging es um Fitness und Gesundheit von Hunden und wie ihr die im Alltag stärken könnt. Und das ohne Equipment. Und da gibt es ganz, ganz auch viele Infos für Menschen, die gerade einen Welpen haben, warum der keinen Sitz lernen sollte und woran ihr erkennt, dass es ein guter Zeitpunkt vom körperlichen Aspekt her, einen Sitz zu lernen. Und das Sitz manchmal gar nicht so cool sein kann. Und wie ihr überhaupt schauen könnt, dass euer Hund fit bleibt im Bewegungsapparat im Alltag und worauf ihr achten solltet, wenn ihr vielleicht bestimmte Fitnesssachen in Anführungszeichen mit eurem Hund machen wollt, dann hört euch Folge 93 an, denn die war sehr, sehr aufschlussreich zu diesem Thema. Und ja, Heike, ich danke dir sehr, dass du da warst.
Ja, ich danke dir. War wieder schön, mit dir zu plaudern über so ein wichtiges Thema auch wieder. Lieben, lieben Dank.
Wenn ihr mehr zu Heike wissen wollt, wir verlinken euch die Links zu Heike in den Shownotes, zu ihrer Hundeschule, zu ihrem Seminarzentrum und so weiter. Da findet ihr alles, Four Steps, Four Dogs, nur dass ich es nochmal gesagt habe. Und geht einfach in die Shownotes, klickt da drauf und dann könnt ihr mal schauen, vielleicht wollt ihr ein Seminar bei Heike besuchen oder eins, was Heike veranstaltet oder gleich zu Heike ins Training gehen. Ansonsten bewertet die Folge gern mit 10.000 Sternen, 5 Sternen, wenn ihr sie gut fandet, weil das hilft uns einfach, dass andere Leute die Folge hier sehen, weil auch hier im Podcast gibt es einen Algorithmus, der einfach wissen will, ob solche Sachen gut ankommen. Und ansonsten hoffe ich, dass wenn euer Hund gerade in der Pubertät steckt oder in der Jugendentwicklung der Adoleszenz, dass ihr da so geschmeidig wie möglich irgendwie durchkommt, ohne Nervenzusammenbruch auf allen Seiten. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja, holt euch da Support, egal erstmal wo, das entscheidet natürlich ihr selbst. Aber ich und Heike empfehlen natürlich, Heike und ich empfehlen, bedürfnisorientiertes Training zu wählen. Und ja, Deswegen, Heike, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Vielleicht hören wir uns mal wieder im Podcast.
Sehr gerne.
Sehr gut. Dann an alle, die jetzt zugehört haben, danke fürs Dabeisein und bis bald. Tschüssi.
Tschüss.
Das war der Dogged Bite Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.